eine Leiter, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sagt der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, so schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist und dir heute wieder Zeit nimmst für ein bisschen Hi Baby. Ich bin Isa und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Es geht ganz viel um Neurodivergenz und es geht ganz viel darum, wie ich es schaffe, als Mama in all diesem Chaos und Stress meine innere Balance zu halten, sie wiederzufinden, das Leben zu genießen und mit Humor zu nehmen, aber eben auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste mit euch sprechen möchte. Was mir immer total am Herzen liegt, ist euch zu zeigen, hey, auch wenn es manchmal im wuseligen Alltag ein bisschen untergeht, ist unser Leben doch im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön, oder? Und der Hi Baby Podcast soll unser Ort sein, an dem wir uns miteinander verbinden, wo wir merken, hey, hier werden wir verstanden, hier gibt es ganz viele, denen geht es genauso wie uns. Wir können uns hier gemeinsam unterstützen, Kraft tanken. Ich hoffe, ihr bekommt immer wieder gute Laune hier im Hi Baby Podcast. Das Ziel ist für mich einfach, unser Leben vor allem mit Neurodivergenz so richtig durchzurocken.
So schön, dass du zuhörst bei dieser Recap-Folge, Recap Oktober. Was war los bei uns, bei mir im Oktober, in unserem neurodivergenten Familienchaos-Abenteuer? Ja, Abenteuer klingt so viel positiver als Chaos. Im neurodivergenten Familienabenteuer war wieder so einiges geboten. Ich stelle mir das oft so vor, unser Leben ist wie so ein Rummel. So auf dem Rummel, auf dem Jahrmarkt und man denkt immer so, irgendwann kommt mal so vielleicht eine Straße, in der es nicht so wild ist, eine Jahreszeit, ein Monat. Nee, nicht bei uns, da ist immer was los, da ist immer was geboten. So im Repertoire für Oktober ist, glaube ich, vor allem das Thema Tod und wie man in der Familie mit dem Thema Tod umgeht, wenn ein Familienmitglied stirbt und ja, die Kinder das natürlich mitbekommen. Da gehört auch so ein bisschen für mich die Frage dazu, wie authentisch will ich mit meinen Kindern sein oder vor meinen Kindern sein. Dann ist noch ein zweites Thema für diese Oktober-Recap-Folge der Umgang mit intensiven Phasen, wenn mal ein Elternteil irgendwie so ein bisschen außen vor ist, weil es ziemlich viel Stress gerade hat, wie man das irgendwie hinkriegt oder eigentlich so ein bisschen auch. Ich möchte euch da so ein bisschen auch die Angst oder die Sorge davor nehmen, so, oh Gott, ne, was passiert, wenn ich mal ausfalle oder wenn ich mal nicht kann. Meine Kinder sind so auf mich fixiert, wie man damit umgehen kann, weil ich ja jetzt im Oktober mein Manuskript abgegeben habe für mein Buch und ich mich da einfach auch jetzt viele Wochen, auch im September schon rausgenommen habe und am Wochenende nicht so präsent war. Ich davor auch echt Angst hatte, da möchte ich euch was dazu erzählen. Dann geht es natürlich auch so ein bisschen um die Gefühle, die ich mit Herbst in Verbindung bringe. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, so Herbst und Neurodivergenz und warum der Herbst so cool ist. Genau. Und dann gibt es noch so einen kleinen Reality-Check in Bezug auf den Kindergarten und den Hort. Und als letztes habe ich mir noch aufgeschrieben, ich mache mir immer so Punkte, über die ich hier erzählen möchte. Das letzte, was hier bei mir noch steht in der Notiz, ist der Umgang mit Druck. Wenn man Kindern Druck gibt und wie sich das auswirken kann. Genau. Und wie immer gibt es zu Beginn den gemeinsamen Check-in, um wieder bei uns selbst anzukommen. Das heißt, wenn du Bock hast, mach die Augen zu. Fahr deine ganzen Antennen, die irgendwo ins Außen zeigen, irgendwo Gedanken, To-Dos, Sorgen, Wünsche, Pläne aus der Vergangenheit, aus der Zukunft. Alles mal so einfahren, so ein bisschen die Scheuklappen hochmachen, mal in dich reinhorchen. Wie bist du gerade da? Wie ist deine Körperenergie? Wenn deine, wow, jetzt wird's spirituell, wenn deine Aura eine Farbe hätte, welche Farbe wäre sie jetzt gerade im Moment? Dann kannst du ja mal ein bisschen drüber nachdenken. Also meistens fällt einem dann so ganz spontane Farbe ein. Kannst mal drüber nachdenken, warum vielleicht gerade diese Farbe. Ja, was ist gerade da bei dir? Bist du angespannt? Bist du im Stress? Atme ein paar Mal tief in den Bauch ein. Entspann dabei auch den Bauch und deine Schultern und die vielen, vielen kleinen Muskeln in deinem Gesicht. Und dann kannst du wieder voll und ganz ausatmen. Und auch wirklich so befreiend mal ausatmen. Und ich mache oft die Erfahrung, dass, wenn ich sage, du darfst jetzt laut und befreiend ausatmen, dass das für viele echt schon herausfordernd ist. Und ich glaube, es hat was mit unserer, also für Frauen vor allem, was mit unserer weiblichen Prägung zu tun. Dass wir nämlich einfach so darauf geprägt wurden, dass wir nicht laut sein sollen und nicht viel Raum einnehmen sollen. Und alles, was dem widerspricht, also alles, was laut ist und alles, was raumeinnehmend ist, wird für uns als unangenehm empfunden. Und deswegen trauen wir uns nicht mal, laut und ja, so befreiend auszuatmen. Also, wenn du Bock hast, mach das gerne ein paar Mal noch für dich. Und spür mal rein, wie sich das anfühlt. Wie bin ich gerade da? Och. Buh. Also gerade ist viel los. Gerade ist echt viel Anstrengendes, emotional Anstrengendes. Ja, ich war jetzt auf einer Beerdigung eben meiner Oma. Und im Zuge dessen haben wir ein Haus entrümpelt, das meiner Mutter. Und es ist gerade so, dass so die Heimat meiner Eltern gerade so weggebrochen ist innerhalb von 3 Wochen. Und es war ja klar, dass meine Mutter wegzieht. Das habe ich ja schon öfters mal auch hier erwähnt. Die kommt zu uns in die Nähe. Und das ist auch schon auf lange Hand geplant gewesen. Ne? Zum Rentenbeginn kommt jetzt die Oma hier zu uns in die Gegend und zieht aus ihrer Heimat weg. Aber das ist jetzt eben so, gegen Ende Oktober hat sich das dann zugespitzt und die Herbstferien haben wir bei meiner Mama verbracht. Und ja, es war dann einfach doppelt emotional, weil das nicht nur der Abschied ist von ihrem Haus oder dem Haus ihrer Eltern, das jetzt verkauft wird, sondern eben auch gleichzeitig der Abschied von meiner Oma. So. Und deswegen bin ich immer noch sehr schwer und so traurig. Eigentlich. Ja. Und so bin ich hier gerade da in dieser Podcast-Folge. Deswegen lasst uns doch gleich mal reinsteigen in den Oktober und in die Oktober-Recap-Folge. Also tatsächlich, wenn ich an den Oktober denke, ich mache doch auch immer so ein Ranking zu Beginn, 0 bis 10, 10 ist mega geil, 0 ist absolut schrecklich, würde ich dem Oktober so ganz intuitiv eine 4 geben. Ja, und das, obwohl er eigentlich zusammen mit dem September und Oktober ist so meine Lieblingsjahreszeit. Ich liebe das eigentlich, weil ich diese ruhige Zeit so mag, ne? Wenn man so, der Sommer ist gerade vorbei, die wilde Sommerzeit, wo man auch so das Gefühl hat, man möchte jeden guten Tag nutzen. Das ist ja so typisch The Germans. Wenn das Wetter mal gut ist, dann sind wir alle sofort draußen und niemand würde irgendwie mit gutem Gewissen in der Wohnung sitzen bleiben, wenn das Wetter schön ist, weil es halt bei uns einfach auch selten ist. Und gleichzeitig ist das ja auch erschöpfend, ne? Wenn man denkt, man muss jetzt alles ausnutzen und schwimmen gehen, baden gehen, Ausflüge machen, abends grillen, die Zeit einfach maximal nutzen. Man ist viel aktiver, finde ich. Und die Vorweihnachtszeit ist ja auch nochmal so eine aktive Zeit. Ja, mit diesen ganzen Weihnachtsvorbereitungen und Adventszeit, wo man auch denkt, oh, man möchte das ja eigentlich auch alles noch mitnehmen. Hier ein Weihnachtsmarkt, da eine Adventsfeier, alle möglichen ja, kleineren To-Dos für Geschenke besorgen und mit Freunden sich treffen, was man halt noch so alles machen möchte. Und ich finde, da ist halt so der Herbst, der ist halt da so eine schöne Blase zwischen diesen beiden sehr, ja, wieder halt so energetisch höheren Jahreszeiten oder Monaten. Und deswegen mag ich den Oktober. Das ist so ein bisschen entschleunigend. So, wenn die Blätter langsam fallen und alles ruhiger wird und morgens vielleicht auch wieder so der Nebel in den Feldern hängt und die Farben so schön intensiv und satt sind. Also die Farben sind super schön. Die Luft ist total klar und gut. Und man macht eben so, man kommt so ein bisschen zur Ruhe, ne? Man hat so ein bisschen auch so besinnliche Momente. Im Oktober ist auch so für uns die Zeit, da zünden wir die ersten Kerzen wieder zu Hause an. Also wir frühstücken eigentlich so im Oktober, ab Oktober bis Februar, würde ich sagen, am Wochenende die meiste Zeit mit Kerzen am Tisch, haben so einen Kerzenschein. Es gibt ganz viel Tee. Ich gehe dann immer im Oktober. Ja, einmal im Jahr gehe ich in den Teeladen und kaufe halt so eine Winterration Tee. Und dann gibt es in diesen kalten Monaten bei uns eigentlich auch jeden Tag eine Teekanne, die auf dem Tisch steht, wo sich jeder was nehmen kann. Und es ist so muckelig und besinnlich und ruhig, ne? Und es war jetzt auch so für mich dieses, oh, ich freue mich da so sehr drauf. Ich liebe den Oktober so sehr. Und ich habe das schon auch gemacht mit den Kindern, vor allem auch. Ich finde zum Beispiel auch, es ist eine, also gerade auch so für neurodivergente Kinder, die sehr feinfühlig sind, ist das halt auch eine total schöne Zeit, gerade so der Oktober und der November, weil Ruhe einkehrt. September ist ja auch noch so, oh, es geht wieder zurück in die Schule, in den Kindergarten, wo auch immer. Da ist nochmal sehr viel Umbruch. Und ich habe dann auch oft so das Gefühl, im Oktober und im November, da ruckelt sich das ein und dann setzt sich das so. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen Herbstkranz gemeinsam gebastelt, die Kinder und ich. Und wir haben über den Herbst gesprochen und dass die Jahreszeit sich jetzt verändert und was sich dadurch für uns verändert. Und das ist ja auch gerade für Kinder im Autismus-Spektrum, es ist total gut, wenn die da einfach so einen kleinen Ausblick bekommen. Ah, okay, die Tage werden jetzt kürzer, die Zeit wird bald umgestellt. Das und das verändert sich. Meine Sommerjacke kommt in den Keller. Dafür kommt die alte Winterjacke hoch. Oder die Eltern wollen jetzt mit mir bald mal Winterstiefel kaufen. Also all diese Dinge, die ja für uns oft so nebensächlich sind, sind für Kinder ja überhaupt nicht nebensächlich. Also ich glaube, für alle Kinder, ja, ich bekomme jetzt Winterstiefel. Oh, geil, was für Winterstiefel bekomme ich? Und manchmal macht man das einfach so, ohne sich groß Gedanken drüber zu machen. Ja, wir gehen jetzt einkaufen, zack, zack, hier, probier mal 3 Stück an und dann sag, welcher passt am besten, auf geht's, schnell, schnell, wir wollen danach noch zum Supermarkt und so. Und für Kinder ist es ja alles irgendwie auch aufregend und groß und wichtig und vielleicht auch noch, je jünger sie sind, desto unsicherer. So, hä, warum? Warum brauche ich jetzt neue Schuhe? Was ist da los? Und da finde ich es total schön, wenn man so feste Rituale in den jeweiligen Jahreszeiten hat. Wie zum Beispiel, dass man sagt, wir machen immer so einen Türkranz. Und jetzt mache ich im Herbst einfach so einen Herbstkranz. Und wir sprechen über den Herbst. Und im Dezember macht man dann einen Weihnachtskranz. Vielleicht, man spricht über die Vorweihnachtszeit. Das ist für Kinder total wichtig und gibt denen auch so Sicherheit und Ruhe. Und das bemerke ich schon auch eigentlich bei beiden, finde ich, dass ihnen das total gut tut. Und ja, inwiefern die da jetzt mitmachen bei dem Kranz. Inwiefern die da jetzt, also wir haben einfach bei uns im Garten drumherum so ein bisschen, einfach was man halt so findet, ne? Äste, Laub, irgendwelche alte Blumen, getrocknete Blumen oder Blumen, die noch so blühen. Ja, irgendwelches Gebüsch, irgendwelche Kräuter, Rosmarin, Lavendel. Das haben wir alles genommen und halt in dem Kranz verarbeitet. Und ich habe einfach so ein bisschen auch drüber gesprochen, was jetzt alles passiert. Und dann haben die eben auch mal ein paar Nachfragen gestellt. Dann habe ich gemerkt, ah, okay, guck mal, das ist noch gar nicht so klar. Ist ja für mich ist das total klar. Aber spannend, euch ist das gar nicht so bewusst gewesen. Also das finde ich eine total schöne, ein schönes Ritual, das man so als Familie vielleicht auch für sich einführen kann. Und gleichzeitig wurde aber meine muckelige, schöne Herbstatmosphäre durch total viele krasse Ereignisse ja ganz schön aufgerüttelt. So Ereignisse, die man halt auch nicht planen kann. Also zum einen war meine Manuskriptabgabe, die Abgabe meines Manuskripts für mein Buch im Mitte Oktober. Das wusste ich und ich habe mir das so schön geplant. Das ist immer so geil. Man macht ja Pläne im Leben. Man möchte ja alles am besten irgendwie organisieren. Ne? Und dann denkt man sich so, oh geil, ich habe einen Megaplan. Das ist auch für mich so, Pläne sind total wichtig, weil sie mir Sicherheit geben. Und ich denke mir auch immer so, wow, ja, ich habe es richtig nice geplant. So schaffe ich das mit der Abgabe. Und in der Woche darauf habe noch eine Woche Puffer eingeplant und in der Woche darauf habe ich mir 4 Tage Yoga-Retreat gegönnt und schon Monate im Voraus geplant. Ja, dann kommt ein Anruf, oh, der Oma geht's total schlecht und die Oma liegt im Sterben. Und es war so, okay, klar, du weißt, deine Oma ist alt. Aber dass sie im Sterben liegt, war dann eben doch überraschend. Also für mich auf jeden Fall. Auf der einen Seite vorhersehbar, ne? Also man weiß, die lebt jetzt vielleicht keine 20 Jahre mehr. Aber 10 hätte ich mir schon vorstellen können eigentlich noch. Würden vielleicht die einen oder anderen als naiv bezeichnen, aber ja, da war ich eigentlich schon so. Und dann war so ein bisschen, okay, was macht man jetzt? Wer geht jetzt dahin? Wer geht sie jetzt noch besuchen? Die Kinder wollten dann auch mit ins Pflegeheim, aber mein Mann und ich haben dann auch gesagt, zum einen wäre es wahrscheinlich für meine Oma zu anstrengend oder zu stressig gewesen, ist unser Empfinden gewesen. Das kann man ja auch nie sagen. Ich finde das so schwierig. Also die konnte in dem Moment auch nicht mehr sprechen. Hat sie es gut gefunden, nochmal die Urenkel zu sehen oder nicht? Oder ja, wäre das irgendwie zu viel gewesen für die Kinder, haben wir gesagt, wäre der Zustand der Uroma, der sich so rapide verschlechtert hat nach einem Sturz, der hätte die wahrscheinlich total eventuell traumatisiert. Und ich glaube, das ist einfach was, da scheiden sich die Geister. Und es erinnert mich jetzt gerade, wo ich drüber spreche, total an Hausgeburten. Also es ist auch krass, ne? Da kommt jemand ins Leben und da geht jemand aus dem Leben. Ja, trotzdem habe ich diese Assoziation, denn es gibt Familien, die sagen, bei der Hausgeburt möchte ich meine Kinder um mich haben. Auch wenn ich schreie, auch wenn ich nicht ansprechbar bin als Frau, ne? Auch wenn das schmerzhaft ist, auch wenn das blutet, auch wenn die Mama einfach plötzlich sich ganz anders verhält als sonst. Ich finde, das ist Teil des Lebens und ich möchte mein Kind da dabei haben, auch wenn das 2,5 erst ist. Ich glaube nicht, dass das für mein Kind traumatisierend ist. Das ist die eine Seite, die es gibt und dann gibt es die anderen, die sagen, auf gar keinen Fall, das finde ich für mein Kind traumatisierend und das finde ich, das ist eine gesunde Grenze, die ich hier setzen möchte. Ich möchte mein Kind vor so einer Extremerfahrung erstmal schützen. Das ist auch nichts für Kinder, ne? So. Und das finde ich einfach mal spannend, wie man sich selbst da einschätzt und wie man sich selbst da verorten würde. Und für uns war es jetzt eben so in diesem Moment mit meiner Oma, die im Sterben lag, wo mein Mann und ich dann glücklicherweise auch beide der Meinung waren, zu sagen, nee, für die Kinder ist das nix. Aus mehreren Perspektiven heraus. Also auch für die Uroma habe ich jetzt gedacht, also für meine Oma ist es irgendwie auch, würde sie vielleicht noch zu sehr anstrengen oder so, weil sie wahrscheinlich noch mehr, ja, den Urenkeln das Gefühl geben möchte, so, hey, mir geht's noch gut. ja, keine Ahnung, ne? Und dann gleichzeitig haben die natürlich dann ganz viele Fragen gestellt. Und was passiert dann mit der Uroma? Und wo geht die dann hin? Und hat die jetzt Schmerzen? Oh, und da war ich dann plötzlich in so einer Rolle, wo ich dachte, oh, krass. Kann ich da bitte einen Kurs machen? Kann ich mal kurz auf Pause drücken und so einen SOS-Crash-Kurs machen? So? Am besten einen 20-minütigen. Wie gehe ich mit Trauer in der Familie um? Ist immer so geil, wenn man dann ja, nicht vorbereitet ist. Deswegen der friendly reminder, es gibt ganz tolle Kinderbücher, die den Tod behandeln. Und wenn man das einfach schon vorab mal immer wieder liest oder mit den Kindern auch mal so bespricht oder auch mal mit den Kindern über den Friedhof geht, ne, das ist ja alles irgendwie auch cool, so das denen schon rechtzeitig beizubringen oder näher zu bringen. Und die fragen ja generell, geht es ja so ab 3 oder so los, dass man über den Tod Fragen stellt als Kind. Und das war jetzt schon auch bei uns im Oktober einfach ein Thema. Und ich habe mich da schon auch dazu entschieden, sehr ehrlich zu sein und sehr authentisch zu sein. Und das ist natürlich auch eine Altersfrage, finde ich. Aber gleichzeitig sehen oder spüren Kinder in jedem Alter eigentlich, ob die Eltern gerade echt sind, also authentisch sind oder nicht. Und wenn Eltern ja auch so Gefühle oder irgendwas vor den Kindern verbergen, spüren die Kinder das ja trotzdem und im Worst Case beziehen sie das dann auf sich und denken, oh Gott, die Mama ist so traurig, weil ich mich schlecht verhalten habe oder weil ich ein schlechtes Kind bin. Ja, so funktionieren ja Kinder. Und deswegen war für mich schon der Gedanke, okay, ich bin jetzt zu meinen Kindern einfach ehrlich und sage denen ehrlich, wie es mir gerade geht und wie ich mich fühle. Und wenn ich eben gerade das Bedürfnis habe zu weinen, dann weine ich. Und das war dann schon so, wo ich dachte, irgendwie im Oktober haben sie mich echt oft auch weinen sehen und meine Mama eben auch weinen sehen. Und dann war natürlich auch mein Mann traurig. Und das war schon, ja, für die Kinder auch herausfordernd, mal so zu erleben, wie es ist, wenn ein geliebter Mensch um einen herum stirbt. Und irgendwie war ich auch stolz drauf gleichzeitig, dass wir sie da so eigentlich für uns, wir haben das ganz gut abgesteckt, ja, was möchten wir mit den Kindern teilen, wie möchten wir es teilen, und für uns war das so, okay, wir haben die gut da mit begleitet und die haben auch einen guten Abschluss gefunden. Also sie waren zum ersten Mal jetzt bei einer Beerdigung mit dabei und haben das gesehen und das war auch so krass, ne, also man erlebt dann auch nochmal so ganz anders, wie Kinder das wahrnehmen. Und obwohl wir so oft gesagt haben, die Uroma ist tot, die Uroma ist tot, war dann trotzdem am Ende während der Beerdigungsrede immer wieder die Frage meiner kleinen Tochter, wo ist denn jetzt die Uroma? Ich sehe sie gar nicht. Wo sitzt denn jetzt die Uroma? Ja. Und ja, es war schon, also war irgendwie auch eine intensive Zeit. Also generell so dieses, ja, wie geht man mit Tod um? Auch ich musste da auch viel drüber nachdenken, wie geht man in unserer Gesellschaft mit dem Tod um? In anderen Gesellschaften, also ich denke dann immer so klischeehaft an Mexiko. Und da gibt es ja irgendwie El Día de los Muertos, der Tag der Toten. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen wie bei uns Halloween. Aber da geht man ja wirklich an den Friedhof, an das Grab seiner Verwandten und isst dort und bringt auch die Lieblingsgerichte der Verstorbenen mit und ehrt die und bindet, also die haben dort ein ganz anderes Verhältnis zum Tod, einfach auch ein viel lebendigeres, und wenn jemand stirbt, dann ist es auch mehr eher noch so eine fröhliche Feier, ne? Und die Menschen tragen bunt und auch das ist dann auch so die Frage gewesen, wie erklärst du es deinen Kindern, ja, wir tragen schwarz, weil wir trauern, weil die Person weg ist. Ich wäre dafür gewesen, dass wir bunt getragen hätten bei der Beerdigung und das so ein bisschen als Feier des Lebens dieser Person, so die Würdigung des Lebens. Naja, aber es sind halt alles so Fragen, die kommen dann damit auf. Das war bei uns eben sehr präsent diesen Oktober. Deswegen dachte ich, ich kann das auch mal anregen hier bei den ein oder anderen von euch, sich mal mit so einem Thema, ja, zu beschäftigen, wenn es vielleicht nicht gerade so präsent oder so brenzlig ist und es einem so in den Schoß fällt. Man sich dann fragt, oh, weil meistens ist es ja genau dann, wenn man ja eigentlich gerade gar keinen Nerv dafür hat und gerade so viel anderes hat. ja, das war dann auch gleichzeitig eben in diesen Wochen, in denen ich sehr viel weg war. Also das war davor noch im Oktober, wo ich viel weg war und auch für die Kinder wenig ansprechbar, wenig präsent war, gedanklich total noch bei der Arbeit, wovor ich immer total Angst hatte auch. So, mir ist es total wichtig für die Kinder, immer ansprechbar zu sein, immer präsent zu sein, immer da zu sein, ihnen das Gefühl zu geben, ihr seid immer meine Nummer eins, ne? Ich bin immer für euch da. Und dann war es eben trotzdem so, dass es mal ein paar Tage gab, an denen ich gesagt habe, hey Kids, sorry, ich bin jetzt mal weg, weil ich muss mein Buch fertig schreiben. Und die fanden das doof. Und ich hatte totale Bauchschmerzen und dachte mir so, oh Mann, ja, es ist irgendwie total kacke gelaufen und hier und da und überhaupt. Und trotzdem ist es am Ende gut gegangen und es hat funktioniert und ich konnte schreiben. Und auch das ist so ein Appell an euch, wenn ihr euch denkt, irgendwie, ja, ohne mich geht gar nichts. Das ist auch so ein blöder alter Glaubenssatz, der oft uns Frauen auch limitiert und uns das Gefühl gibt, so, wir müssen immer alle Zügel in der Hand halten, sonst eskaliert es oder sonst bricht alles zusammen. Und da habe ich neulich so ein tolles Zitat gehört. Im Zusammenbruch liegt die größte Freiheit. Und da hat auch eine gesagt, ich habe jahrelang versucht, alles zusammenzuhalten und immer die Zügel, ne, alle Zügel von allem zu halten, zu lenken, zu koordinieren. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Und ich bin zusammengebrochen und ich habe alles einfach losgelassen. Und darin lag die größte Freiheit. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. So. Und ich höre das ganz oft auch hier aus der Community, dass Mamas sagen, ich kann mir diese Auszeit nicht nehmen, ich kann da nicht einfach weg sein, meine Kinder brauchen mich, mein Kind reguliert sich nur bei mir, mein Kind schläft nur mit mir gut, mein Kind macht nur gut mit, wenn ich da bin. Ich bin total bei euch und ich verstehe, dass ihr der festen Überzeugung seid, dass es so ist. Und gleichzeitig sage ich euch, das ist ein Glaubenssatz oder das ist eine Einstellung, die wird euch nicht gerecht und eurem Leben. Also dir als Mama wird die nicht gerecht oder falls du die als Papa hast, eben auch dir als Papa nicht. Es ist dein Leben und du lebst dieses Leben. Das wurde mir jetzt eben auch nochmal total krass bewusst durch den Tod meiner Oma. Du lebst das alles nur einmal. Also opfere dich auch nicht zu krass auf und steck nicht über Jahre alles ein. Und ich weiß, wie ultra herausfordernd das ist für pflegende Eltern, sowas gesagt zu bekommen. Ich weiß, dass es ganz viele von euch triggert. Und gleichzeitig, es gibt immer irgendwelche Lösungen. Ihr müsst jetzt nicht für 5 Tage in irgendein teures Retreat fahren und die Füße hochlegen und 5 Tage irgendwo eine Ganzkörpermassage bekommen. Das ist ja, das muss nicht immer nur alles schwarz oder weiß sein. Es gibt viele Nuancen dazwischen. Und ich glaube, es ist auch einfach ein schönes Gefühl, unseren Kindern auch mal die Möglichkeit zu geben, uns positiv zu überraschen. Das war auch bei uns der Fall, ne? So, wo ich dann gesagt habe, hey, sorry Schatz, ich bin jetzt mal weg für ein paar Tage und das war ganz schlimm für die Kinder, für beide. Und am Ende bin ich dann wiedergekommen und habe gefragt, wie war's? Cool, schön. So, also das ist schon wichtig, finde ich, dass wir auch unser eigenes Leben leben. Denn wenn wir das nicht tun und über lange Zeit nicht tun, dann bricht das System auch zusammen. Und dann vielleicht auch komplett, ne? Also entweder kriegen wir einen Herzinfarkt mit 40 oder wir kriegen eine schwere Depression oder irgendwas, ne? Also es geht ja auch nicht, dass wir über Jahre hinweg immer uns komplett ausblenden. Ich glaube, das holt einen irgendwann ein. Ist so. Zumindest das, was ich glaube, was ich denke, was da mit einem selbst dann auch passiert, wenn man so die eigenen Bedürfnisse ganz wegschließen möchte. Die sind ja trotzdem noch da. Also deshalb, das war auch so eine, Es war eine anstrengende Zeit und es war auch eine schöne Erfahrung zu sehen, wow, cool, ich kann mich echt auch krass ausklinken. Ich war zum Beispiel über mehrere Wochen, ich glaube 7, 8 Wochen, war ich jeden Samstag von morgens bis abends am Arbeiten. Und für die Kinder eigentlich nicht so wirklich greifbar. Und unter der Woche natürlich auch, ne? So. Aber ja, also da auch mal für euch die Einladung, ein bisschen mal aus eurer Box herauszudenken. Ne? Man hat ja, man baut sich halt so sein Weltbild, das ist so die Box, und sagt, okay, das ist so, das ist so. Wenn ich das mache, dann passiert das. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das. Und da einfach mal raus, da rauszugucken, ne? Sich mal zu trauen. Expand the Box heißt es auch. Gibt es auch so Trainings, die man dazu machen kann. Expand the Box Trainings. Und mal zu gucken, ja, was passiert eigentlich, wenn ich das mal einfach mal dieses Muster mal durchbreche und sage, so, die Mama geht jetzt eben doch mal für ein Wochenende zu einer guten Freundin oder so. Und ihr guckt mal, wie ihr ohne mich klarkommt. Und die letzten beiden Dinge auf meiner Liste sind eigentlich hier, Umgang mit Druck habe ich auch noch. Aber davor habe ich noch hier Kindergartenrealität, Hortrealität. Ja, die kleine Murmel ist ja in den Kindergarten gekommen und ich finde es auch so spannend. Diesen Wechsel, den finde ich ultra spannend, von Kita zu Kindergarten. Ist ja für die Kinder auch ein enormer Schritt, ein enormer Sprung. Plötzlich nicht mehr die ganz Kleinen zu sein. Plötzlich gibt es eine ganz andere Erwartungshaltung an das Kind von Seiten der Betreuer. Ne? Es ist nicht mehr so dieses, du bist das kleine Butzi-Babylein und wir sind ganz eng und ganz nah und dir wird ein ganz enger Rahmen gesteckt, was jetzt gemacht wird, was jetzt passiert und so weiter. Sondern die haben auch plötzlich viel mehr Freiheiten, sie sind viel lockerer dort, es sind viel mehr Kinder, sie sind viel mehr auch auf sich alleine gestellt. Und unsere Tochter ist halt echt so, die erzählt so viele krasse Geschichten aus dem Kindergarten mit den älteren Kindern, wo ich jetzt denke, wow, ist auch so krass, weil das hatten wir mit unserem Sohn in der Art eigentlich nicht. Zum einen, weil er wahrscheinlich einfach noch gar nicht so das verbalisieren konnte wie unsere Tochter. Das ist die, ja, die Realität, die einem so ein bisschen dann aufs Herz drückt, wenn man sich denkt, wow, vielleicht hat er das auch alles erlebt und hatte all diese Erfahrungen und konnte aber nicht mit uns drüber sprechen und hat das einfach mit sich selbst alles ausgemacht. Oder es hat ihn auch einfach nicht tangiert oder es gab es halt auch nicht, weiß man nicht. Aber unsere Tochter kommt schon regelmäßig und erzählt uns einfach, der hat mich blöde Kuh genannt, die hat zu mir gesagt, ich bin ein Arschloch. Die hat gemeint, ich male hässlich, die hat gesagt, ich sehe hässlich aus. Der hat gesagt, meine Haare sind hässlich. Also, das sind Sachen, wo man dann auch erstmal denkt, so wow, okay, das sind die großen Kinder, ja. Das sind nicht mehr die Kleinen, die können schon richtig auf die Kacke hauen, hier die Großen. Und wie man dann auch damit umgeht, das finde ich auch dann ganz spannend. Da habe ich auch was ganz Schönes mir irgendwie vor Jahren auch mal rausgesucht, auch auf Instagram gefunden. Da hat eine Mama irgendwie die Szene geschildert, ihre Tochter wurde gemobbt in der Schule. Und dann kam sie halt nach Hause und hat irgendwie gemeint, ja, Sascha hat zu mir gesagt, ich bin hässlich. Das haben wir jetzt als Beispiel. Und dann hat die Mutter gesagt, und was sagt das über Sascha? Das war ihre Antwort. Und das fand ich so genial, denn damit lenkt sie ja den Fokus komplett von der Tochter weg, die erstmal denkt, oh Gott, bin ich hässlich? Bin ich nicht hässlich? Boah, der hat gesagt, ich bin hässlich. Und sagt damit der Tochter, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, ne? Der Sascha sagt, du bist hässlich, weil der Sascha wahrscheinlich einen schlechten Tag hatte. Oder der Sascha, ne, dann kann man darüber reden, dann kann man darüber philosophieren und plötzlich geht es nicht mehr darum, ob die Tochter hässlich ist oder schön, sondern es geht darum, warum Sascha das gesagt hat. Und das nehme ich mir dann ganz oft zu Herzen in solchen Momenten. Und gleichzeitig sage ich zu meinem Mann, wir müssen unsere Tochter in Selbstverteidigungskurs stecken. Die muss mal lernen, wie man so kleinen Wichsern die Nase bricht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nur so ein bisschen. so andeuten, die Nase zu brechen. Ihr wisst, was ich meine. So, ey. Einmal kurz. Die Faustballen. Also so ein bisschen, ne? Also ich sag dann schon auch zu meinen Kindern, die sind beide so, die trauen sich, glaube ich, immer überhaupt nicht Kontra zu geben. 0,0. Noch das finde ich so mega, oh, mega schwierig, da einen guten Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite nicht immer nur einzustecken und dann traurig zu sein und das runterzuschlucken, sondern gleichzeitig auch mal zu sagen, hey und stopp. Und so redest du übrigens nicht mit mir. Ja, das möchte ich mir nicht anhören müssen von dir. Und dann aber auch in der Sprache eines Dreijährigen. Also ja, das sind so ganz neue Themen, die da aufkommen bei uns im Kindergarten. So der Kindergarten Reality, die da jetzt auf uns einprasselt. Und im Hort, da habe ich ein Reel auf Instagram gemacht. Falls ihr mich auf Instagram nicht kennt oder da keine Ahnung habt, dass ich einen Account habe, isa_whoelse heiße ich da. Und das habe ich in einem Reel nochmal gezeigt, weil mich das auch so emotional so zerbröselt hat. Da hat mein Sohn erzählt, ja, er wurde im Hort gefragt, ob er behindert ist. Hey, bist du behindert? Bist du eigentlich behindert? Und er hat dann zu den beiden Kindern gesagt, ja, ich habe eine Behinderung. Und dann haben die einfach wild angefangen zu lachen. Der ist behindert! Also halt als Schimpfwort das auch gesehen und sind dann wohl losgerannt, das war im Garten, und sind dann im Garten umhergerannt, um allen anderen Kindern zu erzählen, hey, der ist behindert. Und unser Sohn hat es halt dann so erzählt und hat gemeint, und ich war dann so traurig, es hat mich so traurig gemacht, wie die reagiert haben, dass ich am liebsten geweint hätte. Und dann habe ich ihn gefragt, und hast du dann geweint? Und er hat gesagt, nein, ich habe es runtergeschluckt und bin dann woanders hin zum Spielen gegangen. Ja, und das ist halt so die Hortrealität. Also auf der einen Seite haben wir gesagt, wir wollen unseren Sohn nicht mehr in der exklusiven Bubble haben, der Bubble eines Kindes mit Behinderung. Er war exkludiert vom normalen Kindergartenalltag und war in einem besonderen Kindergarten, ne, in einer heilpädagogischen Kindertagesstätte, Kindergarten einfach, heilpädagogischer Kindergarten, genau. Sup, jetzt habe ich es auch mal. Dann war er, ist er auch auf einer besonderen Schule, und dann ist er auch auf einem besonderen Hort gewesen, das erste Schuljahr. Und es war halt immer alles so dieses exkludiert aus der normalen Gesellschaft, tatsächlich auch mit dem Hintergedanken, ihn zu schützen, denn das ist ja auch wirklich, das ist krass. Und es sagen auch alle, die dort arbeiten, die sagen, bei uns gibt es kein Mobbing. Keines der Kinder macht sich über das Verhalten eines anderen lustig, weil jedes dieser Kinder hat ein eigenes Thema und deswegen gibt es das nicht, ne? So, jedes dieser Kinder sitzt in einem eigenen Glashaus, deswegen wirft keins mit Steinen so ein bisschen. Und dann war eben auch die Überlegung, ja gut, jetzt, so, du kannst ja dein Kind auch nicht immer vor der Gesellschaft schützen. Und wo fängt man an und wie macht man das? Und deswegen war auch so die Idee, okay, wir gucken jetzt mal, wie es ihm in so einem normalen Hort geht. Und das sind jetzt eben die Dinge, die auf uns zukommen. Ja, Umgang mit Mobbing, Umgang mit den Themen Behinderung, Autismus. Natürlich war in der Theorie das alles ein bisschen anders und wir haben uns bestmöglich darauf vorbereitet und haben auch mit den Betreuern gesprochen und gesagt, wie wir uns das vorstellen und wie der Umgang am besten damit sein sollte und was die anderen Kinder wissen müssen. Und die Realität ist dann halt trotzdem eine andere. Also in der Realität wir hatten das alles so total toll besprochen und dann hieß es, okay, da gibt es eine Heilpädagogin, die kommt dann in den Hort und die macht dann mit den Kindern so ein Coaching mit allen in seiner Gruppe und erklärt denen, dass Behinderung auch kein Schimpfwort ist und was es eigentlich bedeutet. Und dann ist die Heilpädagogin einfach 5 Wochen krank geworden und die zweite Gruppenleiterin in der Hortgruppe ist gar nicht erst gekommen, hat gar nicht erst angefangen zu arbeiten. Und dann passieren halt, das ist halt das Leben. Das ist einfach das Leben. Und es ist auch so wieder, schließt sich jetzt der Kreis. Ich plane mir so einen schönen, muckeligen, entspannten Herbst, so einen entschleunigten. Und es ist schön und gut, dass ich diese Pläne habe und diese Theorie habe und das Leben ist dann trotzdem ein anderes. Und genauso machen wir die besten Pläne für unsere Kinder mit der besten Intention und das Leben ist dann trotzdem anders. Und irgendwie ist es einfach, finde ich, total hilfreich, wenn man sich sagt, hey, am Ende kommt es so, wie es kommen sollte und es ist alles für etwas gut. Das ist was, ich würde nicht sagen, dass ich voll und ganz daran glaube, aber es tut mir gut, daran zu glauben, so wie es für gläubige Menschen ja auch gut tut, an Gott zu glauben oder an eine höhere Instanz. Es tut ja einfach gut und es beruhigt. Und so sag ich, also ich hatte schon auch öfters mal die Erfahrung im Leben gemacht, dass Dinge, die zuerst nicht geklappt haben oder Dinge, die mich traurig gemacht haben, wo ich dachte, boah, shit, warum? Oh, wie anstrengend, oh, wie nervig, oh, wie doof. Dass es am Ende dann auch für was gut war im Großen und Ganzen, wenn man dann 3 Jahre später mal drauf geguckt hat oder so. Also so sehe ich das auch aktuell in dem Hort und hoffe, dass das auch alles irgendwie, ja, schon, dass sich das schon so einruckelt und dass wir jetzt vielleicht auch so einen Soft-Start mit unserem Sohn haben durch die Rückführung in die normale Gesellschaft. Das klingt so krass, ne? Aber so ist es. Das ist unsere Realität. Das ist nichts mit Inklusion. Also ganz ehrlich, ich kann da nur noch drüber lachen, wenn andere Menschen, also wenn Politiker oder irgendjemand behauptet, genauso wie mit Gleichberechtigung bei Frauen und wir leben Inklusion, ha, ha, ha. So. Natürlich in anderen Ländern ist es noch schlimmer. Schlimmer geht immer. Und gleichzeitig ist ja nicht das der Maßstab, so dass wir nicht das Schlusslicht bilden, sondern Inklusion, ja, ist noch ein ganz, ganz langer Weg. Also, I don't know, ob wir das am Ende wirklich wollen, so für unser Kind, wie wir das, ja, wie wir das weiter, was uns dieses Jahr jetzt auch oder was uns dieser Hort jetzt auch lehren wird, das bleibt echt spannend. Genau, das waren so die Themen im Oktober, in der Oktober-Recap. Ich bin auch ganz schön heiser, ich habe es jetzt gemerkt, so nach 40 Minuten Monolog. Da kommt jetzt schon wieder die nächste Erkältung angerollt. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und könnt euch die Erkältung vom Leibe halten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn er euch gut tut, wenn er euch gefällt. Super gerne bewerten. Ich freue mich sehr über 5 Sterne und wenn ihr euch die Zeit nehmt, noch mal ein paar Wörter zu schreiben zu diesem Podcast auf iTunes oder bei Spotify kann man, glaube ich, nur Sterne vergeben. Es ist total wertvoll. Vielen Dank dafür und wir hören uns. Alles Liebe, eure Isa.